Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind stehen geblieben bei der Kunstauffassung Schopenhauers. Nach Kant beruht das ästhetische Urteil oder die Bildung des ästhetischen Urteils ja auf einem interesselosen Wohlgefallen am Gegenstand. Und daran knüpft Schopenhauer an. In der ästhetischen Kontemplation sind wir aus unserer absichtsgeleiteten Stellung den Dingen gegenüber herausgerückt, gleichsam entrückt. Dieser mit dem Satz vom zureichenden Grunde unterworfenen und also geregelten Welt als Vorstellung. Wir treten dann nicht mehr gegenüber einzelnen Dingen, einzelnen Exemplaren einer Idee, sondern wir treten gegenüber der Idee selbst. Mit Subjekt und Objekt verschmelzen insofern insoweit in der ästhetischen Kontemplation. Ich zitiere nochmals, dieses ästhetische Verhältnis, ja, nicht eigentlich zu Dingen, sondern zur Idee selbst, die sich dann jeweils in Dingen, und zwar in allen Dingen, objektiviert sich jeweils eine Idee. Dieser kontemplativen Versenkung in die Ideen selbst. Da gibt man die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hin, sagt Schopenhauer. Man versenkt sich ganz in diese und lässt das ganze Bewusstsein ausfüllen durch die ruhige Kontemplation des gerade gegenwärtigen natürlichen Gegenstandes, sei es eine Landschaft, ein Baum, ein Fels, ein Gebäude oder was auch immer. Indem man nach einer sinnvollen deutschen Redensart sich gänzlich in diesen Gegenstand verliert. Das heißt eben sein Individuum, seinen Willen, nicht diesen Eigenwillen, diesen ständig drängenden und darum ebenso unbefriedigten Eigenwillen vergisst und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehen bleibt, sodass es ist, als ob der Gegenstand allein da wäre, ohne jemanden, der ihn wahrnimmt. Und man also nicht mehr den Anschauenden von der Anschauung trennen kann. Also Überwindung der neuzeitlichen Subjekt-Objekt-Spaltung. Man könnte auch sagen, insoweit dann in der ästhetischen Kontemplation Überwindung des neuzeitlichen Nominalismus. Aber eben nicht in Form einer Erkenntnis von allgemeinen Wesenheiten, nicht Erkenntnis, sondern Anschauung, ästhetische Anschauung. Man kann nicht mehr den Anschauenden von der Anschauung trennen. Ja, Subjekt und Objekt sind eins. Das Subjekt steht nicht mehr in der Rolle des angeblich unbeteiligten Beobachters, den Objekten gegenüber, wobei das ja eine nominalistische Fiktion ist. Denn dieser angeblich unbeteiligte Beobachter ist ja immer von ganz spezifischen Interessen Also in Wissenschaften von einem Erkenntnisinteresse geleitet. Aber hier sind Anschauung und Anschauender eins. Beide sind eins geworden, indem das ganze Bewusstsein von einem einzigen solchermaßen das Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, das Subjekt aus aller Relation zum Willen getreten ist. Dann ist, was also erkannt wird, nicht mehr das einzelne Ding als solches, sondern es ist die Idee. Bei Schopenhauer führt hier von Erkenntnis nur in einem uneigentlichen Sinne, in einem übertragenen Sinne sprechen kann. Das ist eine Anschauung, eine ästhetische Kontemplation. Es ist die Idee, die ewige Form, die unmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stufe. Und eben dadurch ist zugleich der in dieser Anschauung Begriffene nicht mehr Individuum. Denn das Individuum hat sich eben in solche Anschauung verloren, sondern es ist reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis. Nochmals kritische Anfrage dann an Schopenhauer. Ja, ist das denn dann Erkenntnis? Gut. Und im Sinne dieser nun kontemplativen Ästhetik, die also gerade dem Geschlechtsverhältnis das genommen hat, was dann dem ästhetischen Gegenstandsbezug zugerechnet wird. Im Sinne dieser kontemplativen Ästhetik erstellt Schopenhauer dann auch eine Rangordnung der Künste. Und je mehr der Gegenstandsbezug ausgeschaltet ist in einer Kunst, desto höher steht sie. Und so nimmt die Musik die höchste Stellung ein unter den Künsten. Die Musik übergeht die Ideen. Nach Schopenhauer kommt in ihr unmittelbar das Wesen der Welt, also der Wille selbst zum Ausdruck. Die Musik, dass sie die Ideen übergeht, ist auch unabhängig, und zwar ganz unabhängig von der erscheinenden Welt. Sieh, die Musik könnte gewissermaßen, auch wenn die Welt nicht wäre, doch bestehen, was von den anderen Künsten sich nicht sagen lässt. Die Musik ist nämlich eine so unmittelbare Objektivation und Abbild des ganzen Willens, wie die Welt selbst es ist, ja, wie die Ideen es sind. Die Musik ist also keineswegs gleich den anderen Künsten das Abbild der Ideen, sondern Abbild des Willens selbst. Deswegen eben ist die Wirkung der Musik so sehr viel mächtiger und eindringlicher als die der anderen Künste, denn diese reden nur vom Schatten, sie aber vom Wesen. Diesem allen zufolge können wir die erscheinende Welt oder die Natur und die Musik als zwei verschiedene Ausdrücke derselben Sache ansehen. Nicht? Also Natura sive musica bei Schopenhauer. Die Musik ist Abbild des Willens selbst. Nicht bloß wie die anderen Künste Abbild der Ideen. Gut, und insgesamt hat die Kunst, insonderheit die Musik, nicht, nun eine heilsame Funktion. Sie dient als Sedativ des Willens, wie Schopenhauer sagt. Also zeitweilige Beruhigung des nicht immer qualvoll drängenden Willens. Zitat: Der Genuss alles Schönen, der Trost, den die Kunst gewährt, beruht darauf, dass, wie sich uns weiterhin zeigen wird, das An sich des Lebens, der Wille, das Dasein selbst, ein stetes Leiden und teils jämmerlich, teils schrecklich ist. Dasselbe hingegen als Vorstellung allein rein angeschaut oder durch die Kunst wiederholt, frei von Qual, ein bedeutsames Schauspiel gewährt. Ne? Also das Leben, der Wille, das Dasein selbst, ne? Das ist ein stetes Leiden, ist teils jämmerlich, teils schrecklich, ne? Aber dieses Ansicht des Lebens, dieser Wille oder das Dasein selbst, nicht, in der Kunst angeschaut, durch die Kunst wiederholt und zwar frei von Qual, nicht, gewährt ein bedeutsames Schauspiel und in der Versenkung, nicht, in der kontemplativen, ästhetischen Anschauung gewährt uns dann also die Kunst sowas wie eine zeitweilige, nicht, Erholung und Beruhigung, aber keine endgültige Erlösung. Wir kommen damit zum vierten Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung, zum Quietiv des Wollens. Und womöglich zur Euthanasie des Wollens. Gemeinhin vollstrecken wir unseren Willen mit Hilfe der Erkenntnis. Ich habe die Stelle schon zitiert. Der Mensch, sagt Schopenhauer, findet vom Eintritt seines Bewusstseins an sich als wollend. Und in der Regel bleibt seine Erkenntnis in beständiger Beziehung zu seinem Willen. Er sucht erst die Objekte seines Wollens, dann die Mittel zu diesen vollständig kennenzulernen. Jetzt weiß er, was er zu tun hat, und nach anderem Wissen strebt er in der Regel nicht. Also mit Kant gesprochen, er sucht und hält sich an Regeln der Klugheit und Geschicklichkeit, an hypothetische Imperative, und damit hat sich's. Dem allen liegt zugrunde die Bejahung des Willens zum Leben. Die Bejahung des Willens zum Leben, die sich nicht immer wieder realisiert in der Befriedigung des Geschlechtstriebes. Das führt zur Selbstkopie und damit zur weiteren Verlängerung dieses Elends. Zitat, die Natur, immer wahr und konsequent, hier sogar naiv, legt ganz offen die innere Bedeutung des Zeugungsakts vor uns dar. Das eigene Bewusstsein, die Heftigkeit des Triebes lehrt uns, dass in diesem Akt sich die entschiedenste Bejahung des Willens zum Leben rein und ohne weiteren Zusatz ausspricht. Dadurch entsteht das Übel. Das zeugt sich dadurch immer fort. Zumal die Bejahung meines Willens zum Leben in eins die Verneinung des Willens zum Leben anderer bedeutet. Diese unbedingte Bejahung meines Willens zum Leben bedeutet einen Einbruch in die Grenze fremder Willensbejahung, wie Schopenhauer sich ausdrückt. Und dieser Einbruch in die Grenze fremder Willensbejahung ist von jeher deutlich erkannt und der Begriff desselben durch das Wort Unrecht bezeichnet worden. Also was theologisch als Erbsünde gefasst wurde, versteht Schopenhauer als Unrecht, das schlicht geschieht, indem ich meinen Willen zum Leben bejahe. Solange ich meinen Willen zum Leben bejahe, bin ich, theologisch gesprochen, schuldig, nicht? Oder bin im Unrecht oder tue anderen Unrecht. Wobei sich das Unrecht in concreto am vollendetsten, eigentlichsten und handgreiflichsten im Kannibalismus ausdrückt. Dieser ist sein deutlichster, augenscheinlichster Typus, das entsetzliche Bild des größten Widerstreites des Willens gegen sich selbst auf der höchsten Stufe seiner Objektivation, welche der Mensch ist. Nächst diesem dann im Morde. Also Kannibalismus, Mord. Kann man so die Liste des Unrechts runtergehen. Und all diese Übel sind zurückzuführen oder entspringen aus dem Egoismus. Das heißt, aus dem Willen zum Leben, der sich bedingungslos selbst durchzusetzen versucht. Und eben diese Selbstdurchsetzung ist Mangel an Erkenntnis. Es ist Mangel an Einsicht in die Gleichartigkeit jedes Selbst. Nicht? Wir alle und alles, was da kreucht, fleucht und wächst, wir alle sind ja nach Schopenhauer Objektivationen des Willens. Also sind wir alle gleichartig. Und mit dieser Einsicht nun gewinnen Tugenden wie Güte und Mitleid Raum. Güte und Mitleid werden möglich, weil sobald erkannt wird, dass der Wille in allen seinen Erscheinungen derselbe ist, nur unterschiedlich individuiert. Der Wille erscheint vereinzelt, und zwar durch Raum und Zeit vereinzelt. Raum und Zeit sind nach Schopenhauer das Prinzipium Individuationis. Ja, das Individuationsprinzip. Was dann so viel bedeutet, dass alles, weil alles Objektivation des Willens ist, gleichwertig oder auch gleichwertlos ist. Alle diese Individuationen des Willens sind gleichwertig oder auch gleichwertlos. Und somit kann nur die Verneinung des Willens zum Leben das Heil bringen. Die Einsicht in die Übel zeugende Kraft des Prinzipium Individuationis wird zum Quietiv alles und jedes Wollens. Der Wille, sagt Schopenhauer, wendet sich nunmehr vom Leben ab. Ihn schaudert jetzt vor dessen Genüssen, in denen er die Bejahung des Willens erkennt. Der Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der Resignation, der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenslosigkeit. Tugend wird zur Askese und zur Befreiung und somit Erlösung von dieser übelsten aller möglichen Welten. Ja, Schopenhauer spricht nicht nur von einer Erlösung vom Übel der Welt, sondern einer Erlösung von der Welt. Haben wir das Wesen an sich der Welt als Wille? Und in allen ihren Erscheinungen, also in allen Erscheinungen der Welt, nur seine Objektität erkannt. Alle Erscheinungen sind Objektivationen oder Manifestationen des Willens. Und haben wir diese verfolgt vom erkenntnislosen Drang dunkler Naturkräfte bis zum bewusstvollsten Handeln des Menschen, so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, dass mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast auf allen Stufen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht. Aufgehoben die Mannigfaltigkeit stufenweise folgender Formen, aufgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch die allgemeinen Formen dieser Erscheinung, nämlich Zeit und Raum, und auch die letzte Grundform derselben, Subjekt und Objekt. Kein Wille, keine Vorstellung, keine Welt. Vor uns bleibt allerdings nur das Nichts. Das ist das Höchste, was wir erreichen können. Mit dem Übel geht auch die ganze Welt abhanden, weil sich Schopenhauer hier auf die Mystik, auch auf die christliche Mystik ebenso beziehen kann, wie auf das Nirvana der Inder. Die neueste und älteste Philosophie nach Schopenhauer ein und dieselbe, nämlich seine. Ja?
Ich habe eine Frage. Im ersten hat Schopenhauer eine eigene Erkenntnistheorie. Und wie definiert er diese Erscheinungen, die Kulturen vor uns selbst werden?
Ja. Naja, da müsste er sowas wie eine Lehre von der Transformation des Willens zur Erscheinung formulieren. Das geht aber nicht. Ne? Weil der Wille ist ja grundlos. Naja. Ja, ist nur in uns vermittelt, ne? Die Welt als Erscheinung und die Welt als Wille, ne? Vermittelt über unseren Leib. Ja, sowas, was Sie formulieren, das hat tatsächlich einem Schopenhauerianer vorgeschwebt, dass doch sowas geben müsste, nämlich dem Robert Reininger, der hier in Wien Professor war bis in die 50er Jahre. Der Robert Reininger galt als Kantianer, war aber eigentlich ein Schopenhauerianer. Und der hatte so das Projekt einer Transformation des Urerlebnisses. Ja, ist natürlich nichts draus geworden. Weil das Urerlebnis in seiner Unmittelbarkeit, das sind also Anklänge an Schopenhauer, an Bergson, an die Lebensphilosophie, wir werden dazu noch kommen. Also wenn ich nach Schopenhauerscher Manier von diesem Urerlebnis her denke, wie will ich dann seine Transformation hin zur Bewusstheit? Zu der Erkenntnis, die immer... Ja, da kommt dann wieder Nietzsche bei Reininger ins Spiel. Bis zur Erkenntnis, die also immer nur eine sprachlich und das heißt letztlich metaphorische Erkenntnis, also eine eben, nicht unmittelbare, sondern, auch nicht vermittelte, sondern eigentlich durch diese Wand, der Begriffe, durch dieses Grau in Grau, der als bloße Metaphern für die wahre Wirklichkeit aufgefassten Begriffe, ist uns diese Wirklichkeit, lebensvolle, blutvolle Wirklichkeit, ebenso sehr vermittelt wie versperrt. Das ist also eine typisch lebensphilosophische Konzeption, die Reininger da vertritt. Ja, und da ist auch kein Ausweg zu finden. Und hier die graue Theorie und da das pulsierende Leben. Ja, Urerlebnis, wie Reininger sagt. Da führt kein Weg von einem zum anderen, obwohl ja einer geführt haben muss. Weil wie käme ich sonst auf solche Gedanken? Jetzt haben Sie mich irgendwie, wo war ich? Bei Schopenhauer, ja, Schopenhauer sind wir. Ja, wie erlangen wir diese Euthanasie des Willens? Und wie gelingt es, den Schleier der Maya, der täuschenden Welt der Erscheinungen, der Vorstellung, zu zerreißen. Nun, nicht durch Selbsttötung. Das wäre ja naheliegende Auskunft. Also, wenn diese Welt so jammervoll ist, sozusagen alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf. Ja. Das geht nicht, sagt Schopenhauer. Denn der Selbstmord ist das Meisterstück der Maya, der schreiendste Ausdruck des Widerspruchs des Willens zum Leben mit sich selbst. Weil der Selbstmörder nicht aufhören kann zu wollen, genau darum hört er auf zum Leben. Und somit bejaht sich der Wille hier eben durch die Aufhebung seiner Erscheinung, weil er sich im Fall des Selbstmörders eben anders nicht mehr bejahen kann. Ah, das ist jetzt dialektisch gedacht bei Schopenhauer. Ne? Ja. Also, wie kommt es zur Erlösung? Nicht durch Selbsttötung, sondern, gleichsam durch eine Gnadenwirkung. Die Euthanasie des Willens, von der Schopenhauer spricht, in den Ergänzungen dann zu die Welt als Wille und Vorstellung, diese Euthanasie des Willens, kommt daher plötzlich und wie von außen angeflogen. Also sie lässt sich nicht erzwingen. Denn das hieße ja wieder, den Willen durch den Willen überwinden zu wollen. Das geht nicht. Es kann sich nur um so etwas wie eine unmittelbare, reine Einsicht handeln, die plötzlich daherkommt und wie von außen angeflogen, die uns dann erlöst. Nun, Schopenhauer wird um 1850 mit einem Schlage zu dem Philosophen, und das bleibt da eigentlich. Mode bleibt Schopenhauer auf jeden Fall bis zum Ersten Weltkrieg. Ab da setzt der Höhenflug Nietzsches ein. Nietzsche ist dann nach dem Ersten Weltkrieg. Das war Schopenhauer. Etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist nämlich der Philosoph des Tages. Ja, in den Ersten Weltkrieg sind die Soldaten mit Schopenhauer im Tornister gezogen. Den zweiten hatten sie dann wohl eher schon Nietzsche im Tornister. Gut, und irgendwie ist dieser Nietzsche ja der Held des Tages bis heute geblieben. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Am 15. Oktober 1844 in Lützen geboren, also in dem Ort, wo die berühmte Schlacht von Lützen stattfand, in der Gustav Adolf vom Pferd geschossen wurde. 15.10.1844 bei Lützen. Und als Sohn eines Pastors geboren, der Vater verstirbt früh. Ja, Nietzsche ist 5 Jahre alt, als er den Vater verliert. Das ist schlimm. Und er wächst dann in einem Haushalt voller Frauen auf. besorgte Mutter, besorgte Schwester, besorgte Tante. Er besucht von 1858 bis 1864 die Landesschule in Pforta. Also erste Bildungsanstalt im Königreich Sachsen. Er studiert 1864 bis 1868 in Bonn und Leipzig klassische Philologie und wird 1869, also mit 24 Jahren, Professor für klassische Philologie in Basel. Und auf Empfehlung seines Professors bekommt er eine Professur in Basel, also in der Schweiz. Ja, die Schweiz war damals sowas wie ein akademisches Sprungbrett. Erste Professur, ja, vielleicht in der Schweiz. Und dann. Eine Professur, die Nietzsche allerdings nur 10 Jahre innehat. 1879 lässt er sich krankheitshalber pensionieren. Und wieder 10 Jahre später, knappe 10 Jahre später, im Januar 1889, der völlige Zusammenbruch in Turin. Bekannte Geschichte, Nietzsche, der Philosoph des Nichtmitleides, nicht, fällt weinend einem geschundenen Droschkengaul um den Hals, wird nach Deutschland zurückgebracht, kommt in häusliche Pflege. Und er stirbt schließlich betreut von seiner Schwester in Weimar am 25. August 1900. Also 1844 bis 1900, kurz die Lebensdaten. Das Schaffen Nietzsches lässt sich im Wesentlichen einteilen in 3 Phasen. Die erste Phase beginnend 1872. 1872, also da ist er gerade mal 3 Jahre Professor in Basel und veröffentlicht einen Aufsatz mit dem merkwürdigen Titel Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Wir werden darauf näher eingehen. 1873 bis 76 mehrere Abhandlungen gesammelt unter dem Titel Unzeitgemäße Betrachtungen. Und in diesen unzeitgemäßen Betrachtungen beklagt Nietzsche den Verfall der Kultur, wobei er Kultur versteht als die Einheit des künstlerischen Stils in allen Lebensäußerungen eines Volkes. Kultur ist die Einheit des künstlerischen Stils in allen Lebensäußerungen eines Volkes. Diese erste Phase Nietzsches, wie gesagt, von 1872 bis 1878, ist eine ästhetisierende. Gut, Ästhet bleibt Nietzsche sein Leben lang. Die Vorbilder sind ein ästhetisch überhöhtes Griechenbild, Griechentum. Das philosophische Vorbild ist Schopenhauer und in der Kunst Richard Wagner. Und jetzt versteht man auch schon näher diesen merkwürdigen Titel, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und zunächst meint Nietzsche, dass aus der neuen Oper Richard Wagners, ebenso wie aus der Philosophie Schopenhauers, wiederum sowas wie hervorwächst, hervorbricht, wie es die griechische Tragödie war. Die griechische Tragödie als Ausdruck eines einheitlichen künstlerischen Stils in allen Lebensäußerungen des Volkes. Also ein Spätromantiker, nicht? Der sich äußerst unwohl fühlt in seinem Brotberuf, der Altphilologie. Darum beklagt er die Diskrepanz zwischen der Gebildetheit, der Gelehrtheit, dem historischen Wissen einerseits und der Tat nach außen. Er bekämpft die Bildungsphilister, Vertreter dieses Bildungsphilistertums ist ihm David Friedrich Strauss, der Theologe Strauss, gegen den er polemisiert in einer dieser Schriften aus den unzeitgemäßen Betrachtungen. Mit 1874 erscheint vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und hier beklagt er das Übermaß an enzyklopädischer Bildung, ein Übermaß, das dem Leben schadet, also Bildung, Gelehrtheit, Wissen versus Leben. Und dagegen setzt er Schopenhauer und Wagner. Das ist also die erste Phase bis 78. Warum? Was geschieht 78? 78 erfolgt der Bruch mit Richard Wagner. Nun, man kann diese zweite Phase von 78 bis 82 nennen, eine forciert antiromantische, positivistische Phase im Denken Nietzsches. Nicht am wichtigsten hier die Veröffentlichung Menschliches, Allzumenschliches, ein Buch für freie Geister. Aus dem Jahr 1878 mit Religionskritik und Polemik gegen Richard Wagner und schließlich die letzte Phase von 82 bis 89, in der Nietzsche propagiert das Übermenschentum und die Umwertung aller Werte, eingeleitet mit der Schrift Die fröhliche Wissenschaft. Die fröhliche Wissenschaft 1882. Es folgt der Zarathustra 1883-84. Es folgen die beiden Schriften Jenseits von Gut und Böse 1886 und zur Erläuterung die Schrift zur Genealogie der Moral 1887. jenseits von Gut und Böse und die Genealogie der Moral oder zur Genealogie der Moral. Im letzten Lebensjahr, im letzten Schaffensjahr 1888, der Antichrist. Also, er gerät immer mehr in ein Furor des Schaffens und Propagierens. Nun, grundlegend für das Denken Nietzsches ist die Begegnung mit Schopenhauer, also philosophisch die Begegnung mit Schopenhauer. Wobei Nietzsche den Gegensatz von Welt als Wille und Welt als Vorstellung umdeutet in einen ästhetischen Gegensatz, nämlich in den Gegensatz von dionysischem und apollinischem. Vorstellung bei Schopenhauer, den setzt, das übersetzt Nietzsche ästhetisieren in die Differenz von dionysisch und apollinisch, die apollinische Welt des Maßes. Dionysische des Rausches. Und somit wird von allem Anfang an der Pessimismus Schopenhauers ästhetisch verwandelt der Pessimismus ersetzt durch die Propagierung, des dionysischen Rausches. Der seine Wiedergeburt, Nietzsches Verständnis, ankündigt in der Oper Richard Wagners. Ja, der hat ja eine stark rauschhafte Wirkung. Gar nicht zum Anhören. Ich finde es furchtbar, aber gut. Über Geschmack lässt sich streiten. Jetzt habe ich alle Wagnerianer und vor allem die Wagnerianerinnen hier im Hörsaal verärgert. Sagen wir so, er hat irgendwie eine stark narkotisierende Wirkung, nicht? Richard Wagner. Mit dem traumhaft maßvollen, dem apollinischen, steht gegenüber das rauschhaft maßlose. Wobei dieser Gegensatz aber seinerseits noch ästhetisch überwunden ist in der Tragödie. In der Tragödie, die Nietzsche nicht etymologisierend als vom Boxgesang nicht her interpretiert. Der Boxgesang. Nicht der wörtlichen Bedeutung nach heißt Tragödie so viel wie Boxgesang. Denn die auf den Festen des Dionysos auftretenden Tänzer und Chorsänger waren als Böcke verkleidet. Und aus diesen Chören, nicht, entstand dann die Tragödie. Die wüste, rauschhafte Natur erhält dadurch sowas wie eine kulturelle, eine ästhetische Berechtigung. Im Chor verschwimmt das Individuum. In einem musikalischen Einheitsgefühl. Und dieses Einheitsgefühl versteht Nietzsche als metaphysischen Trost, als Dementi der Vergänglichkeit der Natur. Wir machen hier die Erfahrung, ich zitiere aus der Tragödie, aus der Geburt der Tragödie, aus dem Geiste der Musik. Die Erfahrung, dass das Leben im Grunde der Dinge trotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar mächtig und lustvoll sei. Nicht? Also ganz anders als bei Schopenhauer. Ja, das ist zwar sinnlos, nicht? Ohne Maß, aber es ist, ne, trotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar, mächtig und lustvoll. Dieser Trost erscheint in leibhafter Deutlichkeit als Satyrchor, als Chor von Naturwesen, die gleichsam hinter aller Zivilisation unvertilgbar leben. Die Urnatur, die da unter dem Firnis der Zivilisation unvertilgbar lebt. Mit diesem Chore tröstet sich der tiefsinnige und zum zartesten und schwersten Leiden einzig befähigte Helene, der mit schneidigem Blicke, also dieser tiefsinnige Helene, Sie können das setzen, Friedrich Nietzsche, der mit schneidigem Blicke mitten in das furchtbare Vernichtungstreiben der sogenannten Weltgeschichte, ebenso wie in die Grausamkeit der Natur geschaut hat und in Gefahr ist, sich nach einer buddhaistischen Verneinung des Willens zu sehnen. Also Nietzsche steht in Gefahr, ne? Der Helene steht in Gefahr, sich nach einer buddhaistischen Verneinung des Willens zu sehnen. Er steht in Gefahr, Schopenhauerianer zu werden. Ne? Dann wäre er aber nicht Nietzsche geworden. Ne? Was rettet ihn? Ihn rettet die Kunst. Und durch die Kunst rettet ihn sich das Leben. Ja, also, nicht, angesichts aller Schrecknisse der Welt und der Weltgeschichte, nicht, was uns rettet, was Nietzsche rettet, ist die Kunst. Der Wille, nicht, erscheint so nach nicht bloß mehr als Qual, sondern als Lust. Ebenso sehr als Lust. Gut, dieser griechische Boxgesang, nicht, der degeneriert aber nach und nach über die Entwicklung der griechischen Tragödie, nicht, wo wir ja von Aeschylus über Sophokles zu Euripides eine zunehmende Individualisierung der Charaktere feststellen können. Mit verliert sich die Tragödie. Und wird zur Wissenschaft. Beispiel, sozusagen der Wendepunkt Sokrates. Mit ihm beginnt der abendländische Intellektualismus. Sehr schön aufzuzeigen am Beispiel Platons. Der hat Tragödien geschrieben, bis er das Unglück hatte, eben Schüler des Sokrates zu werden. Die Folge war, dass er das Tragödienschreiben und Dichten aufgibt, der Platon. Er wird Wissenschaftler. Er wird zum theoretischen Menschen, zum Alexandriner. Nur zum Gelehrten. Und damit zu dem, von dem Nietzsche sich zu befreien sucht. Diese wissenschaftlich, in seinem Fall philologische Tretmühle, der sucht er ja zu entkommen. Das ist ihm ja unerträglich. Der Tod der Tragödie wird also zur Geburt der Wissenschaft. Zitat: Unsere ganze moderne Welt ist in dem Netz der alexandrinischen Kultur befangen und kennt als Ideal den mit höchsten Erkenntniskräften ausgerüsteten, im Dienste der Wissenschaft arbeitenden theoretischen Menschen, dessen Urbild und Stammvater Sokrates ist. Und da beginnt das Unglück unserer Kultur. Also, dann zurück hinter Sokrates. Zu den Vorsokratikern. Gut, das ist dann. So redet dann einer, der selbst ein Alexandriner ist, nicht? In Nachfolge Nietzsches. Ja, und diese alexandrinische Kultur, nicht, ist getragen vom Erkenntnisoptimismus. Von einem Erkenntnis, von einem Fortschrittsoptimismus. Aber im Schoß dieser alexandrinischen, dieser wissenschaftlichen Kultur, deren Stammvater Sokrates ist, wächst das Rettende, nicht? Wächst eine, Nietzsche offenbar glaubt, unmittelbar bevorstehende Renaissance der tragischen Kultur. Und zwar aus dem Geiste Kants, Schopenhauers und aus der Musik Wagners. Während das im Schoß der theoretischen Kultur, schreibt Nietzsche, schlummernde Unheil allmählich den modernen Menschen zu ängstigen beginnt und er unruhig aus dem Schatze seiner Erfahrungen nach Mitteln greift, um die Gefahr abzuwenden, ohne selbst an diese Mittel recht zu glauben. Während er also seine eigenen Konsequenzen zu ahnen beginnt, haben große, allgemein angelegte Naturen mit einer unglaublichen Besonnenheit das Rüstzeug der Wissenschaft selbst zu benutzen gewusst um die Grenzen und die Bedingtheit des Erkennens überhaupt darzulegen und damit den Anspruch der Wissenschaft auf universale Geltung und universale Zwecke entscheidend zu leugnen. Bei welchem Nachweis zum ersten Male jene Wahnvorstellung als solche erkannt wurde, welche an der Hand der Kausalität sich anmaßt, das innerste Wesen der Dinge ergründen zu können. Also Wissenschaft, diese alexandrinische Kultur baut auf einen eitlen Wahn und der ungeheuren Tapferkeit und Weisheit Kants und Schopenhauers ist der schwerste Sieg gelungen. Der Sieg über den im Wesen der Logik verborgen liegenden Optimismus, der wiederum der Untergrund unserer Kultur ist. Also Kant und Schopenhauer haben mit den Waffen der Wissenschaft den im Wesen der Logik und der Wissenschaft liegenden Optimismus zerstört. Also diesen Optimismus, der sich anmaßt, der wähnt, am Maßstab der Kausalität das innerste Wesen der Dinge ergründen zu können. Damit aber, mit dieser Erkenntnis, dass es mit dieser Art von Erkenntnis nämlich nichts ist, mit dieser Erkenntnis ist eine Kultur eingeleitet, welche ich als eine tragische zu bezeichnen wage, die ein wichtigstes Merkmal ist, dass an die Stelle der Wissenschaft als höchstes Ziel die Weisheit gerückt wird. Also nicht mehr alexandrinischer Intellektualismus, Büchergelehrsamkeit, sondern Weisheit, was immer das nun sein mag. Und so hat also die Philosophie mitten im Schoß der alexandrinischen Kultur die Renaissance einer tragischen Kultur eingeleitet. Die Philosophie, vertreten durch Kant und in der Nachfolge Kanten Schopenhauer, hat uns gezeigt, dass die dem Prinzip der Kausalität oder mit Schopenhauer dem Satz vom zureichenden Grunde entsprechend zurechtgemachte Welt der Wissenschaft eine bloß scheinbare, scheinhafte Welt ist. So wird also auf diesem Wege eine neue tragische Kultur eingeläutet und andererseits geschieht dies in der Kunst durch Richard Wagner. Die Musik der alexandrinischen Kultur ist für Nietzsche die Oper, das höchste Ausdruck der alexandrinischen Kultur. Und durch die Musik Richard Wagners, so Nietzsche, wird nun die alexandrinische Kultur und der sokratische Mensch überwunden. Ja, meine Freunde, glaubt mit mir an das dionysische Leben und an die Wiedergeburt der Tragödie. Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber. Kränzt euch mit Efeu, nehmt den Thyrsusstab zur Hand und wundert euch nicht, wenn Tiger und Panther sich schmeichelnd zu euren Knien niederlegen. also ein dionysisches Paradies, das scheint ihm da vorzuschweben. Nun, ganz offensichtlich ist es die nicht schon angesprochene narkotisierende Wirkung der Wagnerschen Musik. Diese, eine Musik, die die Zuhörer ebenso wie die Helden nicht, der Wagnerschen Musik tragen. Entindividualisiert. Und in diesem Sinne zitiert Nietzsche den Schlussgesang Isoldes. Nicht, hier wird die Welt der Erscheinung an die Grenzen geführt, wo sie sich selbst verneint und wieder in den Schoß der wahren und einzigen Realität zurückzuflüchten sucht. Der tragische Mythos führt also die Welt der Erscheinung an die Grenzen. Die Welt der Erscheinung verneint sich selbst und scheint dann, so Nietzsche, mit Isolden ihren metaphysischen Schwanengesang also anzustimmen. Und jetzt ein Zitat aus Richard Wagners Tristan und Isolde. In des Wonnemeeres wogendem Schwall, in der Duftwellen tönendem Schall, in des Weltatems wehendem All, ertrinken, versinken, unbewusst höchste Lust. Also das Ziel, die Entindividualisierung, die Befreiung von dem, und ausdrückend erlebten Alexandrinertum, die Befreiung aus dieser Tretmühle des gelehrten Wesens und Unwesens. Ja, naja, ist ja biografisch alles verständlich. Man muss aber nicht gleich eine Philosophie draus machen. Aber gut, er macht das mit großem Geschick, Nietzsche. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch zu verstehen seine ganze Kritik an der sokratischen oder alexandrinischen Kultur. Diese sokratische Kultur vergisst, dass sie sich dem apollinischen verdankt, also dem maßvollen Schein. Das heißt, diese alexandrinische oder sokratische Kultur vergisst, dass sie den apollinischen Traum träumt. Sie nimmt ihren Traum für Realität. Und so können sich die Glieder und Repräsentanten dieser alexandrinischen Welt gar nicht vorstellen, dass ihre bewusste Welt nur eine Scheinwelt ist. Das heißt, die Wahrheiten der Wissenschaft sind auf Illusionen gegründet. Und genau dies haben Kant und Schopenhauer nach Nietzsche aufgezeigt. In einer Arbeit über das Pathos der Wahrheit, übrigens ebenso wie die Geburt der Tragödie 1872 geschrieben, schreibt Nietzsche: Dem Menschen geziemt allein der Glaube an die erreichbare Wahrheit, an die zutrauensvoll sich nahende Illusion. Lebt er, also der Mensch, nicht eigentlich durch ein fortwährendes Getäuschtwerden? Verschweigt ihm die Natur nicht das Allermeiste, ja gerade das Allernächste, zum Beispiel seinen eigenen Leib, von dem er nur ein gauklerisches Bewusstsein hat? In dieses Bewusstsein ist er eingeschlossen und die Natur warf den Schlüssel weg. O, der verhängnisvollen Neubegier des Philosophen, der durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer hinaus und hinabzusehen verlangt. Vielleicht ahnt er dann, wie auf dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Ekelhaften, dem Erbarmungslosen, dem Mörderischen der Mensch ruht. In der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Nicht? Also unser Tagbewusstsein, unser Bewusstsein, unser bewusstes Bewusstsein auf dem Ungrund des Unbewussten. Nicht? Gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Lasst ihn hängen, ruft die Kunst, nämlich in seinen Träumen, nicht am Baume. Weckt ihn auf, ruft der Philosoph im Pathos der Wahrheit. Doch er selbst versinkt, während er den Schlafenden zu rütteln glaubt, in einen noch tieferen magischen Schlummer. Vielleicht träumt er dann von den Ideen oder von der Unsterblichkeit, nicht, der Philosoph. Die Kunst ist mächtiger als die Erkenntnis, denn sie will das Leben. Und jene, also die Erkenntnis, erreicht als letztes Ziel nur die Vernichtung. Also wieder die Kunst. Ja, der Philosoph das ist Schopenhauer. Schopenhauer, der Philosoph, der von den Ideen oder von der Unsterblichkeit träumt. Aber dagegen Nietzsche: Die Kunst ist mächtiger als die Erkenntnis, denn sie will das Leben. Wogegen die Philosophie nämlich die Philosophie Schopenhauers, erreicht als letztes Ziel nur die Vernichtung. Gegen diese Vernichtung der Welt setzt Nietzsche die Stärke des Willens zum Leben. Und dieser Wille ist durch die illusionäre Welt als Vorstellung hindurch wirksam. Insofern die Illusionen, diese illusionäre Welt als Vorstellung, modeln und scheinbar zusammenhalten, insofern diese Illusionen lebensdienlich sind. Diese Illusionen sind der Satz vom Grunde bei Schopenhauer, beziehungsweise die Kategorien und synthetischen Sätze a priori bei Kant. Das sind lebensdienliche Illusionen, die ihrer Herkunft nach eigentlich in die Ästhetik gehören, laut Nietzsche. Ja, Ästhetik wird quasi zur Grunddisziplin der Philosophie. Und an die Stelle der Erkenntniskritik rückt die Ästhetik. Zitat, die kantische Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Diese Frage ist durch eine andere zu ersetzen. Warum ist der Glaube an solche Urteile nötig? Die Antwort Nietzsches auf diese selbstgestellte Frage. Es ist nötig, um zu begreifen, dass zum Zweck der Erhaltung vom Wesen unserer Art solche Urteile als wahr geglaubt werden müssen. Weshalb sie natürlich auch falsche Urteile sein können. Oder deutlicher geredet und grob und gründlich, synthetische Urteile a priori sollten gar nicht möglich sein. Wir haben kein Recht auf sie, in unserem Munde sind es lauter falsche Urteile. Nur ist allerdings der Glaube an ihre Wahrheit nötig, als ein Vordergrundsglaube und Augenschein, der in die Perspektivenoptik des Lebens gehört. Also die der Universalitätsanspruch bisheriger Metaphysik oder Erkenntniskritik dann bei Kant wird ersetzt durch die Perspektivenoptik des Lebens. Nun, das ist schon ein Zitat aus Jenseits von Gut und Böse, also 1886. Nun fragt also Nietzsche nicht mehr, was ist Wahrheit, sondern er fragt, warum ist diese Fiktion lebensdienlich? Und in dieser Weise behandelt Nietzsche in seinem Werk Genealogie der Moral oder eben in Jenseits von Gut und Böse die Moralprädikate Gut und Böse. Warum nennen wir etwas gut oder böse oder schlecht. Nun, gut. Gut, sagt Nietzsche, das ist etymologisch zu verstehen. Nicht gut steht vor allem in einem Zusammenhang mit edel. Das bedeutet wiederum vornehm. Und vornehm, das steht in einem Zusammenhang mit mächtig und stark. Wogegen schlecht verweist auf untauglich, auf schwach, krank, gemein, machtlos. Das heißt, die Bedeutung der Moralbegriffe, ja der ganzen Moral, stammt ursprünglich aus einer Rangordnung, einer sozialen Rangordnung. Wobei sozial ist jetzt schon viel zu un-Nietzschisch ausgedrückt. Das ist einfach die Rangordnung zwischen Edlem und Unedlem. Zwischen dem Adeligen und dem Gemeinen. Dem Starken und dem Schwachen. Dem Einzelnen, den Wenigen und den allzu vielen. Nun Zitat aus zur Genealogie der Moral. Den Fingerzeig zum rechten Wege gab mir die Frage, was eigentlich die von den verschiedenen Sprachen ausgeprägten Bezeichnungen des Guten in etymologischer Hinsicht zu bedeuten haben. Und da fand ich, dass sie allesamt auf die gleichen Begriffsverwandlung zurückleiten. Dass überall vornehm, edel im ständischen Sinne der Grundbegriff ist, aus dem sich gut im Sinne von seelisch vornehm, edel von seelisch hochgeartet, seelisch privilegiert mit Notwendigkeit heraus entwickelt. Eine Entwicklung, die immer parallel mit jener anderen läuft, welche gemein, pöbelhaft, niedrig, schließlich in den Begriff schlecht übergehen macht. Das beredteste Beispiel für das Letztere ist das deutsche Wort schlecht selber, als welches mit schlicht identisch ist. Vergleiche Schlechtweg, schlechterdings. Und ursprünglich den schlichten, den gemeinen Mann, noch ohne einen verdächtigenden Seitenblick, einfach im Gegensatz zum Vornehmen bezeichnete. Um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges ungefähr, also spät genug, verschiebt sich dieser Sinn in den jetzt gebräuchlichen. Dies scheint mir in Betreff der Moralgenealogie eine wesentliche Einsicht. Dass diese Einsicht so spät erst gefunden wird, liegt an dem hemmenden Einfluss, den das demokratische Vorurteil innerhalb der modernen Welt in Hinsicht auf alle Fragen der Herkunft ausübt. Nicht? Also dieser Demokratismus nicht, der neueren Zeit, womöglich dann noch nicht, verschlimmert zum Feminismus und Sozialismus, nicht, dem hält Nietzsche seine Genealogie der Moral entgegen. Na, er hat da eine Quelle, nicht eine ungenannte, nämlich Platon. Nicht? Er lässt ja in zwei Dialogen solche Verfechter eines Nietzscheschen, eines Rechts des Stärkeren auftreten. Nicht? Im Gorgias den Kallikles und im ersten und zweiten Buch der Politeia den Thrasymachos. Nicht? Schauen Sie sich das mal an. Da haben Sie sozusagen Nietzsche im griechischen Original. Die Thesen des Kallikles in Gorgias. ersten und zweiten Metropolitäner, der Thrasymachos. Also gut, sind demnach, oder im Ursprung die Starken, die Mächtigen, die von Geburt Adeligen, schlecht sind die Schwachen, der Pöbel. Und die Moral, die jüdisch-christliche Moral, wird dann geboren aus der Schwäche. Nicht, was wir landläufig Moral nennen oder solche genannt wird, ist Sklavenmoral oder Herdentiermoral. Und beide, die Moral des Starken, des Mächtigen, des von Geburt an Adeligen und die Sklavenmoral stehen völlig unvereinbar demselben Begriff Gut gegenüber. Böse ist dann jeweils der Gute der anderen Moral. Also im Lichte, aus der Moral des Ressentiments heraus, aus der Herdentier- oder Sklavenmoral heraus betrachtet, ist der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende dann der Böse. Und umgekehrt sind eben diese Edlen, diese vornehmen Guten, diese Menschen, welche so streng durch Sitte, Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die im Verhalten zueinander so erfinderischen Rücksicht, Selbstbeherrschung, zart sind, Treue, Stolz und Freundschaft zu sich beweisen. Sie sind nach außen hin dort, wo das Fremde, die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere. Die Herren, Menschen, nach außen hin. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sozial kam bei Nietzsche in Verbindung mit Zwang auftreten. Also, sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedung in den Frieden der Gemeinschaft gibt. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute um seelischen Gleichgewichte davongehen, als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei. Überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Also ein heldisches Geschlecht. Ne? Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle, nach Beute und Sieg lüstern schweifende, blonde Bestie nicht zu verkennen. Es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung. Das Tier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildnis zurück. Römischer, arabischer, germanischer, japanischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger, in diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Berüchtigten Stellen. Nun ja, dass das bei Nietzsche nicht rassistisch zu verstehen ist, ne, beweist ja schon diese Aufzählung. Mit römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Adel. In diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Also die Faszination, nicht, der Stärke des Raubtiers, des, naja, des Durchbrechens der zivilisatorischen Schranken. Nächste Stunde ist nicht der 8.12., nicht, sondern... Nee, geht sich nicht aus. Nee. Weil das ja ein Feiertag ist. Nicht? Wie? Ah, der Mittwoch, genau, heute ist ja Dienstag. Gut. Ich wusste, irgendein Tag fällt aus. Ja, nee, in dieser Vorlesung sind ohnehin schon so viele Tage ausgefallen, ist ja ganz schlimm. Gut, also nächstens dann weiter mit Nietzsche und dann zur Lebensphilosophie.